Mein Name ist Paul Lackner. Ich bin aufgewachsen am Wolfsberg, dort zwischen Spital und Sippun, als Gasthauskind. Genau. Ich bin jetzt, oder genau, ich früher drei Schwestern habe in Summe. Bin jetzt seit 9 Jahren verheiratet, meine Frau ist die Sabine. Wir haben 3 Söhne, der Gabriel ist 20, der Johannes ist 7 und der Luca ist 3. Genau. Also ich habe mir da jetzt noch eine Einleitung zusammengeschrieben und dann werde ich sozusagen direkt einsteigen. Genau, also als Bauingenieur habe ich als Projektleiter an Statiker gearbeitet und zum Teil auch Brücken geplant. Bei einer Brücke ist es so, wenn man die rechnet, wenn man die plant, man setzt auf das Tragwerk alle Lasten drauf, die die Brücken in dem Lebenszyklus erfordern. Der Brücken planen wir für 100 Jahre. Das heißt BKW, LKW, Sondertransporte und, Windlasten, alles kommt da drauf. Das wird dann weitergeleitet in die Stützen und die Stützen bringt dann alles aufs Fundament. Das Fundament weiß von Anfang an, wie viel Last es erfordert. Und was wird eben auch darauf berechnet und auf das ausgelegt. Und es ist ja das erste Bauteil, was von einer Brücke dann gesetzt wird, das Fundament. Alles fußt auf der Brücke oder auf dem Fundament, so muss ich sagen. Und natürlich haltet das Fundament dann auch. Es weiß ja von vornherein schon, was kommt. Und wenn wir jetzt vom Bauwesen zu uns Menschen schauen, dann wäre das dann natürlich auch praktisch, wenn wir so ein Fundament hätten. Wir kommen mit dem auf die Welt. Das Zentkriegen, kein Problem, wir sind ausgerüstet. Stress vom ersten Schultag, wir sind schon ausgerüstet. Das erste Mal unglücklich verliebt sein, kein Problem, wir haben das Fundament mit. Oder wenn es dann darum geht, eine Frau zu finden, die richtige Frau zu finden. Oder der nächste Schritt, Ehe zu leben, Familie zu leben. Wir sind einfach schon von Anfang an ausgerüstet. Aber ihr denkt oder ihr merkt es, es funktioniert aber nicht so. Ja, es ist bei uns Menschen anders. Wir haben tatsächlich auch ein Fundament und das Fundament kann über die Lebensdauer wachsen. Es kann aber auch was wegbrechen. Es kann uns wer helfen, dran zu bauen, damit das Ganze tragfähig wird. Und dazwischen drin gibt es auch wieder Situationen, wo es einfach wackelig ist und du musst mit dem zurechtkommen, was da ist. Es gibt nichts anderes. Genau. Ich will euch heute ein bisschen in das mit einnehmen, was mein Fundament ist, auf dem ich stehe und auch wo ich zwischendurch einfach stehen habe müssen, ja, weil nichts anderes da war, so wie ich es jetzt gesagt habe. Ich starte direkt mit 14 Jahren. Okay? Ich bin nach Wolfsberg gegangen in die HTL für Maschinenbau und habe neben der Ausbildung auch die vielen Freiheiten genossen, die ich gehabt habe. Es ist cool, wenn du als Jugendlicher weg von daheim bist. Ich habe einen riesen Freundeskreis gehabt, ich glaube es waren 15, 20 Leute in der Clique. Wir haben gefeiert, wir waren unterwegs und ja, nebenher bin ich halt Schule gegangen. Es hat dann auch nicht so lange gedauert, dann habe ich einmal einen Anruf gekriegt und das war dann, hat ungefähr so geklungen, wann kommst denn du mal vorbei, dein Kind anschauen? Es ist jetzt schon ein Monat alt. Gut, also den Namen habe ich jetzt schon einmal gewusst. Ja, Gabriel heißt er. Zweiter Name, Matthäus. Ich habe dann mit meiner Mama telefoniert, die war, sagen wir mal, nicht so begeistert, aber sie hat mir den Rücken gestärkt. Genau, mein Vater, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn informiert habe, wir haben nicht so eine tolle Beziehung gehabt in der Zeit. Ja. Meine Eltern waren da, denke ich, circa 8 Jahre schon geschieden, ich weiß das genaue Datum nicht mehr. Okay, also da war jetzt ein Kind. Dann haben wir auf den Weg gemacht, den Buben mal anzuschauen. Ein kleines liebes Baby. Ja. Und dann stellt man sich halt die Frage, wie soll das Ganze weitergehen? Ich war selber Schüler, also 17 Jahre, ich war da dritte Klasse Adel. Genau. Und in so einer Situation kriegt man einfach viele Ratschläge, die gehen von bis. Und einer war dabei, der ungefähr so geklungen. Zahl einfach monatlich und vergiss das Kind. Ja. Und das war etwas, mit dem habe ich mich einfach nicht abfinden können. Also die Entscheidung war dann schon einmal getroffen. Ich bin jetzt Papa. Ja. Also das Kind nicht aufzuziehen oder nicht da zu sein, das ist nicht gegangen. Aber wie geht es weiter? Gell? Das Einzige, was ich über das Papa sein gewusst habe, ist, ich werde es nicht so machen wie mein Vater. Ja. Also ich bin relativ locker da gestanden. Ich will einfach für meinen Buben da sein. Und wenn ich das jetzt so sage, dann will ich nicht jetzt ein schlecht über meinen Papa reden. Gell? Er ist einfach von vornherein schon schlecht ausgerüstet worden und hat es dann auch nicht weitergeben können. Aber in dem Alter geht der Vater einfach irrsinnig ab. Und man kann auch mit Abwesenheit prägen. Also, das ist damals passiert. Ich erinnere mich an eine Sommerferien, da habe ich ein Praktikum gehabt, der Gabriel war bei mir, ich habe Führerschein gemacht. Also, ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Es war so, dass ich in Gabriel jedes Wochenende eigentlich gesehen habe. Jedes zweite habe ich ihn mit nach Spital genommen und jedes andere habe ich ihn in Wolfsberg einen Tag gehabt. Und in den Sommerferien war er einen Monat bei mir, ich habe ein Praktikum machen müssen, das habe ich parallel gemacht, Führerschein und, und. Und ja, es ist eine intensive Zeit gewesen, der Sommer, aber ich denke, in Summe hat mir die Verantwortung auch gut getan. Und es ging ja relativ leicht von der Hand. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und wie das da so ist, schaut man schneller auf kleinere Familienmitglieder. Also das mit dem Papa sein an sich, das hat für mich eigentlich ganz gut geklappt. Aber was sich zum Problem entwickelt hat, das waren die Launen von Gabriels Mutter. Es war ausgemacht, ich kann das Kind holen, bin am Vorverschluss in der Tür gestanden, der Bruder dahinter hat geblärt, hat mir Stimme gehört, hat nicht außer dürfen und und. Und es war für mich so, dass ich gesagt habe, das Papa sein, das kann ich tragen, aber dass ich mein Kind nicht sehen kann, das ist einfach hart. Ich mache jetzt einen Sprung und gehe jetzt dorthin, wo ich 20 bin. 6. April 2008 bin ich 20 geworden. Und die letzten Jahre, die waren intensiv, aber es ist eigentlich soweit alles gelungen. Also die Noten in der Schule haben gepasst. Mit Gabriel habe ich eine Beziehung aufbauen können und ich habe angefangen zum Sporteln, Laufen, Klettern. Besonders das Klettern war cool, einfach um den Kopf frei zu kriegen. Und am 21. April bin ich bei meinem Schreibtisch gesessen, an der Diplomarbeit und habe mir gedacht, irgendwie, es war einfach alles turbulent, aber ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung. Ich habe das alles ein bisschen verdaut, ich habe die Sachen im Griff, ich kann nach vorne schauen. Der Gedanke war kaum fertig, leitet das Handy. Gab es einen Rückruf an, ganz weinerlich, emotional aufgebracht. Und er hat gesagt, Gabriel ist in der Teich gefallen, er ist ertrunken und der Hubschrauber ist unterwegs. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, ich bin auch ins Auto, dorthin von Wolfsberg nach St. Paul. Es war dort in der Nähe. Ich komme hin, ich sehe den Hubschrauber, Rotorblätter schon ein, ich laufe hin, das Kind im Hubschrauber, Atemmasken, Schleicher und. Als Vater darf man nicht einsteigen und mitfliegen, sondern sie haben mir gesagt, im Elke sehen wir uns wieder. Ich habe es dann geschafft, dass ich mit dem Auto noch ins Krankenhaus weitergefahren bin. Und ja, die nächsten Bilder, die ich so im Kopf habe, das waren einfach dann meine Mama, die weint, Gabriel seine Mama, die weint und. Das sind einfach die Sachen, die sich irgendwie einprägen. Und in der Situation habe ich einen Entschluss gefasst, der hat mich ganz stark geprägt. Ich habe mir gesagt, es ist jetzt egal, wie das weitergeht, was passiert, mir selber ist nichts passiert. Und ich kann also alles für meinen Buben geben. Und das war etwas, das hat mich ja, geprägt. Der Gabriel ist auf die Intensivstation gekommen und die erste Woche war er im künstlichen Tiefschlaf. Er hat eben Medikamente gekriegt, damit er schlaft. Er ist zusätzlich gekühlt worden, Coolbags auf der Seite gehabt, wir haben das Zimmer, die Fenster offen gehabt und das hat den Hintergrund, dass der Körper weniger Sauerstoff verbraucht und die Hirnschädigung dadurch reduziert wird. Also Fenster und Türen waren eben nachts auch offen. Und etwas, auf das ich immer geachtet habe, ist, dass neben ihm keiner blärt. Also du weißt ja nicht, was kriegt ein Kind mit in dem Alter, im Tiefschlaf. Das kann ja niemand sagen, aber ich habe mir gedacht, das, was ein Kind am wenigsten braucht, das sind Erwachsene, die um ihn rundherum sind. und am Verweinen. Ich habe versucht, ihm Geschichten zu erzählen, Musik vorzulesen. Ja, und am 26. April haben wir seinen Geburtstag gefeiert. Ich bin einfach davon überzeugt, dass man immer da sein kann oder immer etwas tun kann, auch wenn es anders ausschaut, wie man sich das vorstellt. Nach einer Woche im Tiefschlaf sind die Medikamente reduziert worden und der Gabel ist aufgewacht. Und es hat sich relativ schnell ausgestellt, dass einfach bleibende Schäden am Hirn vorhanden sind. Er hat Arme und Beine nicht mehr gezielt bewegen können, er hat einfach wild um sich geschlagen und hat nicht mehr reden können. Es war die ganze Motorik einfach durcheinander. Im Arztbrief habe ich nochmal nachgelesen, 10 bis 15 Minuten war unter Wasser und circa eine Stunde ohne eigenständigen Herzschlag. Also es tatsächlich, die Ärzte sprechen da von einem Wunder. Viele kennen ihn, aber wie er benannt ist, was er kann und was er für einen Weg beschreiten kann. Zwei Monate sind wir in Klagenfurt auf der Intensivstation gewesen. Ich habe meinen Vorsatz gehalten, also mir selber ist nichts passiert, ich kann für meinen Buben da sein. Die Umsetzung war so, ich habe immer konsequent gegessen, ich habe konsequent geschlafen, ich habe Sport gemacht. Also ich bin einfach laufen gegangen, damit ich in Summe auf mich schaue, funktioniere und einfach da sein kann. Manchmal habe ich ein bisschen freigekriegt, dann meine Mama auf den Gabel geschaut, aber ehrlich gesagt, nutzt dann Freizeit in der Situation nicht viel. Relativ schnell hat sich dann herausgestellt, dass Gabel seine Mama die Kapazitäten nicht hat, auf ein beeinträchtigtes Kind zu schauen. Und der Oberarzt von der Intensivstation ist zu mir gekommen und hat gesagt, willst du das Sorgerecht übernehmen? Ich schreibe dir was, ich unterstütze dich vor Gericht, dass das durchgeht. Der Bub braucht eine konsequente Betreuung und im Gegenzug dafür werde ich ja die bestmögliche Reha organisieren. Und ich habe nicht lange überlegt, ich habe gleich gesagt, passt, das mache ich. Und ein paar Monate später habe ich dann auch die Verhandlungen hinter mir gehabt und auch das Sorgerecht gekriegt. Und interessant ist, dass ich habe in dem Punkt nicht gezweifelt. Ja. Das ist etwas, im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es etwas war, was einfach wirklich von oben schon eingeklickt worden ist. Weil an wie vielen Dingen kann man zweifeln, aber das war klar für mich, dass ich das mache, dass ich das angehe. Und das ist aber etwas, was ich jetzt nicht mir selber zuschreiben möchte. Und ich selber habe über das ganze Thema dann relativ schnell einen Frieden gehabt, weil ich gesagt habe, ich wäre mit der zerrissenen Situation, einen Sohn nicht sehen zu können, wahrscheinlich schwerer klarzukommen, wie jemanden zu pflegen. Zwischendurch bin ich dann auch in die Schule gegangen. Ich war im Abschlussjahr von der HTL und ich sagte, das war ein bisschen eine verrückte Situation. Aus der akuten Situation außer hat niemand gewusst, wie mit mir umgehen soll, also zwischenmenschlich. Und ich habe es auch nicht gewusst. Aber es ist sich alles ausgegangen. Ich bin mit gutem Erfolg maturiert und das alles hinter mir lassen. Danach sind wir nach Wachterreuth für 4 Monate auf Reha. Das ist in Bayern und sozusagen der Mercedes unter den Kinderrehas. Gabel hat wieder sitzen gelernt, krabbeln gelernt, stehen gelernt, greifen, essen, trinken. Er ist ein Venenweg los worden, Medikamente sind reduziert worden. Und die 4 Monate, die haben sich einfach ausgezahlt. Er hat sich gut entwickelt. Wir haben uns auf der Hand gefreut und wir sind wieder im Spital ins Elternhaus gezogen. Geprägt hat mich, wenn ich noch genug investiere, dann wird es wieder. Meine Vorstellung war, wenn ich genug investiere, dann habe ich irgendwann wieder ein Kind, das zu 100% hergestellt ist. Wir waren ein paar Monate daheim und dann ist der Gabriel krank geworden. Und ich habe mir gedacht, ja, meine Güte, passiert, gell? Und nichts Besonderes. Also der Zustand hat sich von Tag zu Tag verschlechtert. Das hat so ausgeschaut, dass er seine Beine nicht mehr bewegen hat können, dass er sie nicht mehr aufsetzen können, dass er seine Arme nicht mehr bewegen können. Tag für Tag ist alles weniger geworden. bis er einfach nur im Bett gelegen ist. Wir sind schon im Krankenhaus. Ich glaube, es hat 8 Wochen oder 10 Wochen gedauert, bis wir eine Diagnose gehabt haben. Das Ganze nennt sich Miller-Fischer-Syndrom. Das ist eine sehr seltene Nervenentzündung mit Ganzkörperlähmung. Das Einzige, was man dann machen kann, ist alles wieder aufbauen. Therapien von vorne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich mich da gefühlt habe. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, in Teilzeit zu arbeiten. Und durch die Unterstützung von meiner Oma habe ich da weiter mitmachen können, also weiter arbeiten können. Ja, ich glaube, wir waren jetzt mal wieder 3-4 Monate im Krankenhaus, Reha in Klagenfurt. Was soll man dazu noch sagen? Man funktioniert halt. Ehrlich gesagt ist es für mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig geworden. Weil mit wem kannst du über so eine Situation reden? Mit wem kannst du dich da austauschen? Und dann weißt du selber auch nicht, wie es dir geht, wie du dich fühlst, was mit dir los ist. Und dann noch der Satz, der sich eingeprägt ist. Mir selber ist ja gar nichts passiert. Was tust du damit? Ich kann für meinen Sohn da sein. Wenn ich nur genug investiere, dann wird das Ganze wieder. Irgendwie scheint mir das Ganze nicht mehr so tragfähig. Aber es gibt in dem Moment nichts anderes, auf dem ich stehen kann. In Gabriel seiner Therapie habe ich eine liebe Praktikantin kennengelernt. Sie ist aber sehr professionell, hat da nicht viel geredet mit mir. Ich bin ja schließlich der Papa von ihren Klienten. Ja. Außerdem habe ich für das Ganze eh gerade keinen Kopf. Wir sind wieder einmal heimgekommen und so oft wie es gegangen ist, bin ich einfach klettern gegangen. Das war mein Ventil. 3 bis 4 Mal die Woche. Aber was tut man, wenn sich das nicht ausgeht? Ja? Wenn du nicht Sport machen kannst, so wie du es brauchst. In der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass ich wirklich viele zwischenmenschliche Probleme gekriegt habe. Aus dem raus, was passiert ist. Ich habe kaum Gespräche führen können. Wenn man geredet hat mit mir, habe ich meistens unpassende Antworten gegeben. Und durch habe ich einfach nicht gewusst, wie ich mich fühle. Das ist ein Nachteil von dem Durchbeißen, ja? Wenn du sagst, dir ist selber nichts passiert. 2010 habe ich eine Auszeit gekriegt. Ich war einen Monat in Alaska. Dort habe ich einen Freund besucht. Wir waren klettern, Eisklettern, Kajak fahren, wandern und natürlich ein bisschen feiern. Es war eine coole Zeit. Meine Familie, besonders meine Mama, hat mir zu dem verholfen. Und wie ich wieder heimgekommen bin, habe ich mit dem Bauingenieurstudium angefangen. Gabriel hat auch nach dem Miller-Fischer-Syndrom wieder gute Fortschritte gemacht. Und ich bin immer noch von ihm angetrieben worden. Wenn ich nur genug fördere, dann wird es wieder. Dann kommen wir wieder zum Ziel. In Summe hat man einfach keine Idee, in welcher Situation man da ist. Das Studium hat mir gut gefallen und für mich war klar, dass ich in Kärnten bleiben werde. Dann habe ich gesagt, es ist eine gute Möglichkeit, mich einfach weiterzubilden. Und ich habe mir das auch einfach vorgestellt, ein Studium zu machen mit Kind, weil es jetzt einen Vollzeitjob. In Summe war die Auslastung dann aber ganz gut. Ich habe im Warenkorb das Studium und im elterlichen Gasthaus gearbeitet. Als alleinerziehender Vater, da ist mit einem beeinträchtigten Kind, ist man im Single-Markt eher, würde man sagen, B-Ware oder wahrscheinlich C-Ware. Es passiert einfach so vieles, an dem du nicht teilnehmen kannst. Aber ich war froh darüber, dass ich mal wieder einen Freundeskreis aufbauen kann. Und mit ein paar davon hat man wirklich tiefere Gespräche führen können. Die jungen Männer waren Christen und die haben mir erklärt, dass man zu unserem Vater im Himmel beten kann. Meine Vorstellung damals von Gebet war, ich bete einfach dafür, was ich haben will. Genau, das was ich haben wollte war eine Frau. Ich habe einfach für eine Frau gebetet. Das war jetzt nicht so lang oder so intensiv, es war vielleicht eine Woche, 3 Mal. Also, erinnert sich euch an die liebe Therapeutin aus Klagenfurt? Der hat in Gabriel sein Therapiezentrum angefangen zu arbeiten. Wir sind uns da schon öfters über den Weg gelaufen. Aber sie war in einer festen Beziehung. Sie ist dann plötzlich auf mich zugekommen und hat gesagt, Paul, wir haben eine Mädelsklettergruppe, könntest du uns nicht ein paar Klettertouren zeigen? Und ich habe gesagt, ja, klar, das kann ich. Geht schon. Ein bisschen aufgeregt war ich schon, wo ich mit der Truppe dann unterwegs war, aber sie war ja in einer festen Beziehung, habe ich gedacht. Es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass sie sich getrennt hat und es hat auch nicht lange gedauert, dann sind wir wieder zu zweit klettern gegangen. Ich habe es damals gewusst und ich weiß es auch heute ganz genau, dass ihr Geschenk von oben ist, also wirklich eine Gebetserhörung. Und ja, wir haben die gemeinsame Zeit einfach genossen, uns kennenzulernen. Es war aber jetzt für mich, ich sage mal, noch nicht der Startschuss, also ich bin noch nicht gläubig geworden durch das. Ich wusste ganz klar, wer das eingefadelt hat, aber es war noch nicht der Startschuss. Wir haben als Familie dann relativ schnell gelebt, also wir sind alles einfach Familie geworden und wir haben einfach versucht zusammenzuwachsen. Wettschlag ist ja grundsätzlich nicht einfach und ich habe einfach einen großen Rucksack mitgebracht. Genau, und abgesehen davon war ich einfach ausgelaugt. Die letzten Jahre haben viel gekostet und fast jeden Abend bin ich um 8 Uhr eingeschlafen. Ich habe gestern mit meiner Frau noch drüber geredet und sie hat gesagt, ja, das stimmt, damals habe ich viel mit deiner Mama geredet. genau, aber Sabine ist eine Frau, die liebt Herausforderungen. Und das ist, denke ich mal, auch die Grundvoraussetzung für eine Beziehung mit mir, oder dass das einfach funktionieren und kennen oder auch noch funktioniert. In Summe war es dann trotzdem auch ein Ankommen, ein gemeinsames nach vorn gehen, ein Abnehmen der Last und auch verstanden werden von ihrer Seite, das mir auch entspannen hat lassen. In Summe haben wir, wir beide reisen gern. Sie war 2 Jahre in Amerika als Au-pair und wollte eigentlich nach Australien auswandern. Und jetzt ist dann aus Australien halt Austria geworden. Oder besser gesagt Carinthia. Den Sommer haben wir genutzt zum Reisen, dass wir uns als Familie besser kennenlernen. Wir waren einen Monat in Skandinavien. Low Budget, Zelt und Gaskocher haben wir alles drin gehabt im Auto. Und 2014 sind wir zusammen in eine Wohnung gezogen und haben dann tatsächlich als Familie gelebt. Dann haben wir noch einmal eine Auszeit gehabt in Großbritannien den Sommer drauf. Das hat uns ganz gut getan, weil wir einfach viel Zeit nachzuholen gehabt haben, sozusagen. Wir waren schon mit einem Kind und haben uns da einfach echt gut kennenlernen können. Und sie ist mir immer, immer mehr Stütze geworden in der ganzen Situation, in dem Ganzen, was ich erlebt habe. Aber in Summe habe ich einen neuen Antrieb finden müssen, eine neue Motivation. Weil durch das, was Sabine mir erklärt hat, ist es immer klarer geworden, dass der Gabriel nicht zu 100% mehr wird. Ich kann investieren, was ich will, es wird Verbesserungen geben, aber eine Beeinträchtigung wird bleiben. Über gewisse Zeit gibt er der Gedanke einfach viel Auftrieb, weil wenn du nur genug investierst, aber auf Dauer laugt er dir aus, wenn du das Ziel nicht erreichst, wenn du dort nie hinkommst. Das war tatsächlich ein Traum oder Hoffnung, von dem ich mich einfach verabschieden habe müssen. Ich bin Vater von einem beeinträchtigten Kind und ich darf aber mein Kind auch frei haben. Er ist genauso wichtig, wie er ist. Das Studium hat sich dem Ende genähert und auch privat wäre Veränderung notwendig gewesen. Heiraten. Aber die Entscheidung ist mir nicht einfach gefallen. Ich bin so geprägt worden, solange das passt, passt's. Und wenn es einmal nicht mehr passt, dann musst du dich halt trennen. Und in dem Fall ist es dann ganz wichtig, dass du über die Finanzen Bescheid weißt. Wer hat das Sofa gekauft, wer hat den Fernseher gezahlt und den Kühlschrank, damit du dann halbe machen kannst. Dass sich niemand etwas schuldig bleibt. Ja. Ich wusste, es wird einmal nicht passen. Es wird einmal in der Ehe schwierig werden. Es wird einmal nicht passen. Dann steige ich jetzt schon auf das Ende zu. Das klingt doch nach einer guten Grundlage für eine Ehe, oder? Also, es ist für mich wirklich ein bisschen eng geworden. Ich habe weder einen Schritt vor können, noch einen Schritt zurück. Zum Heiraten hat mir das Rüstzeug gefehlt. Obwohl ich davon überzeugt war, dass sie Geschenk von oben ist und dass es keine andere Frau für mich geben wird. Aber auf der anderen Seite wollte ich es meiner Frau nicht zumuten, dass sie geschieden wird. Ich dachte, das hat sie einfach nicht verdient. Gell? Das hat sie nicht verdient. Was hätte ich tun sollen? Es hat absolut nichts gegeben, auf das ich zurückgreifen habe können. Ich bin wirklich satt in der Krise eingesteuert. Was macht man, wenn man in einer Krise ist?
Klettern.
Klettern. Ich habe angefangen, mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Ganz, ganz intensiv. Ich habe Predigten gehört zum Thema Ehe, zum Thema Beziehung. Und es hat sich angefühlt, als kriege ich da ein Werkzeug in die Hand. Es sind Themen behandelt worden. Wie geht man mit Streit um? Wie vergibt man einander? Wie geht man damit um, wenn man in manchen Punkten einfach unterschiedlich ist? Und wir waren unterschiedlich in ganz, ganz vielen Punkten. Parallel hat ein befreundetes Ehepaar angefangen für uns zu beten. Und wir haben dann auch gemeinsam die Bibel gelesen und ich war total begeistert und wollte einfach mehr wissen. Sabine war skeptisch und hat alles total kritisch hinterfragt, jeden Satz. Zu Ostern 2016 bin ich krank geworden, ich habe das Markus-Evangelium gelesen. Und die Zeilen haben mich wirklich berührt, also das habe ich noch nicht gekonnt vorher. Aber die Frage, wie kann man eine lebenslange Beziehung leben, das war einfach noch nicht geklärt. Das ist immer noch über mir kommen wie eine Frage zu ein. Und im Mai 2016 bin ich heimgekommen mit dem Auto, ich habe das am Parkplatz geparkt, sitze noch im Auto und plötzlich stehe ich geistig vor Gott. Also neben ihm, sein Sohn, das Ganze war so wie im Traum, aber es war einfach keiner. Ja. Und da habe ich dann eine Frage gestellt krieg, vom Höchsten. Der fragt mich, was willst du mir sagen, wenn du einmal vor mir stehst? Was willst du mir dann sagen, wenn du da stehst? Puh. Also, irgendwie, ja, dass ich mit meiner Sabine Familie gegründet habe, war meine Antwort. Und tatsächlich war das Ganze dann ganz schnell auch wieder vorbei. Ich bin immer noch im Auto gesessen, am Parkplatz, habe mich aber erleichtert gefühlt, ruhig, und ich habe Zufriedenheit gehabt, die ich so noch nicht gekannt habe. Ja, das war dann wohl ein gutes Begegnen. An dem Tag bin ich gläubig geworden. Seit damals weiß ich, was Jesus für mich getan hat und dass er der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Zum Thema Heiraten habe ich jetzt keine Bedenken mehr gehabt. Die einzige Frage, die ich mir noch gestellt habe, wie lange wird das Gefühl anhalten? Also nicht zum Thema Heiraten, sondern die übernatürliche Zufriedenheit. Ja, ich war wirklich gespannt. 4 Tage war ich wie im Flugmodus, also nicht ausgeschalten, sondern abgehoben. Und ich habe in der Zeit nur 3 bis 4 Stunden geschlafen und es hat sich irgendwie mein Leben ein bisschen zusammengesetzt wie ein Puzzle. Eben so, dass ich die Entscheidung treffen habe können, das Sorgerecht zu nehmen, obwohl das Kind beeinträchtigt ist. Das denke ich, das hat Gott eingelegt. Der Sohn heißt Gabriel Matthäus, ich habe keinen von den 2 Namen ausgesucht. Und dann kriege ich einfach eine Frau, die mit mir den Weg gehen will. Mir fällt jetzt nicht alles ein, aber wenn das alles Zufall ist, also ich glaube es nicht. Ich bin dann an den Ringhafen gegangen und Sabine hat ja gesagt. Und das war ganz cool, weil sie dann auch relativ zeitnah eben auch gläubig geworden ist. Im Herbst 2016 ist einiges passiert. Ich habe mein Studium abgeschlossen. Wir haben ein Haus gekauft, geheiratet, ich habe zum Arbeiten angefangen und nach der Hochzeit haben wir noch eine Flitterwoche gehabt. Sardinien. Es war cool. Eine Woche lang zur Zeit klettern, wandern, baden, gutes italienisches Essen. Einfach traumhaft. Ein Jahr später ist der Johannes auf die Welt gekommen. Das war schon, bis der da war, es war ein langes Stück. Und mit dem Namen war es so, den haben wir beide eigentlich nicht ausgedrückt gehabt. Der ist nie angesprungen in dem in so einem Krankenzimmer. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen doch Johannes. Ja. Und meine Frau hat gesagt, na, so altmodisch, machen wir nicht. Wie der Bruder da war, habe ich gesagt, das ist ein Johannes. Und sie hat gesagt, na, es ist so altmodisch. Und ja, es ist ein Johannes geworden. wie wir es im Nachhinein die Bedeutung nachlesen, Gott ist gnädig. Also, es war wirklich ein langer Weg. 2023 habe ich umgesattelt auf Lehre. Ich habe eine Vollzeitstelle gekriegt an der HTL für Bautechnik. Und fast gleichzeitig ist der Luca zu uns gekommen. Der Luca war damals schon anderthalb. Also ich könnte da noch viel erzählen von Auf und Abs, hohe Wellen, sonnige Tage oder sonstigen Sachen. Ruhig ist es bei uns eigentlich nie. Aber tatsächlich haben wir einfach das Gefühl, dass wir im Alltag immer besser schwimmen lernen. Und wenn du sicher stehst, wenn du im Sturm bist, dann, und wenn der Sturm von außen kommt, heißt es nicht, dass er dich zwangsläufig innen unruhig macht. Im Oktober 2024 hat sich der Gabriel dann seine Kniescheibe gebrochen. Komplizierte Sache mit Operation, und nach der Verletzung ist es nicht klar gewesen, ob er wieder gehen wird können oder ob er zu 100% im Rollstuhl bleibt. Die Pflege daheim, die war hart am Arbeit, Tag und Nacht. Und dann haben wir Gebetserhörung gehabt, über Weihnachten Reha, einen Reha-Platz gekriegt. Das war dann der zweite Reha-Aufenthalt in dem Jahr, weil er sich vorher die Hand ruiniert gehabt hat. Genau. Und bei den Aufenthalten kann er nicht allein bleiben. Mittlerweile ist er 20, aber aufgrund von der Epilepsie, Schienenversorgung, der ganzen Pflege, können sie das vor Ort einfach nicht so stemmen. Genau. Was soll man dazu sagen? Wenn wir es uns anders ausgesucht hätten, dann wären die Weihnachtsferien anders verlaufen. Aber man kriegt ja nicht mehr aufgeladen, als das, was man tragen kann. Man kriegt nicht mehr aufgeladen, als das, was man tragen kann. Mein Plan war, nach den Weihnachtsferien wieder in den Unterricht zu fahren. Das heißt, ich wäre in Hermagor gewesen, hätte den Gabriel in der Früh fertig gemacht, wäre dann nach Villach gefahren in die HTL, wollte dort unterrichten. Wir hätten vorher in 3 Wochen gemeinsam gehabt und dann hätten wir bis so weit einmal eingespült, dass wir es versucht hätten. Und am 6. Jänner, ich war vorbereitet für den Startmorgen, klingelt am Abend das Handy. Am Display ist gestanden die Lebensgefährtin von meinem Papa, aber es war ein Mann am Telefon. Es war ein Nachbar, den ich gekannt habe. Seine Stimme war bedrückt und er sagt, dein Vater hat sich das Leben genommen. Ich war sprachlos. Ich wusste, dass er die Tendenz gehabt hat. Aber als ich ihn die letzten Male getroffen habe, hat er erleichtert gewirkt. Also ich habe gedacht, Dinge haben sich einfach verbessert. Am nächsten Tag bin ich anstatt vom Unterricht gefahren, die hinterbliebene Lebensgefährtin an. Man kann die Situation eigentlich nicht beschreiben. Du stehst vor einem Scherbenhaufen und andere stehen mittendrin. Mein Papa hat seinen Rucksack einfach zu voll geladen. Da war so viel drin, so viel schwere Sachen von Jahrzehnte zurück. Einfach so viel Verletzung, so viel Ärger und Zorn. Und der hat nie gewusst, wo er abladen kann. Ich verurteile seine Entscheidung auch nicht. Ich weiß, wie er beschaffen war. Aber dass er tatsächlich so einsam und verzweifelt war, dass er den Schritt gegangen ist. In den ganzen Jahren habe ich gelernt, wo ich abladen darf. Und dass es einen Platz gibt, an dem du erleichtert wirst. Du musst nicht alles allein durchstehen. Das ist eine Verheißung von unserem Vater im Himmel. Natürlich schüttelt uns das Ganze durch als Familie. Auf und abs, in sehr kurze Abstände. Aber wir verlieren den Boden nicht unter die Füße. Mir nimmt das Ganze mit, aber die plötzliche, endgültige Situation. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und habe das Thema eigentlich auch abgeschlossen. Aber ich habe gedacht, wir erleben nochmal einen Aufwind in unserer Beziehung. Und ich war einfach gespannt, was noch kommen wird. Und das gibt es nicht mehr. In manchen Lebensphasen gibt es einfach keine ruhigen Momente. Gabriels Epilepsie hat sich dann darauf drastisch verschlechtert, durch eine notwendige Medikamentenumstellung. Anfangs hat er 2 Anfälle pro Jahr gehabt, also recht überschaubar. Und jetzt waren wir zum Teil auf 3 pro Woche. Wir haben alle Medikamente, die es am Markt gibt, ausprobiert und mit jedem Medikament ändert sich die Art des Anfalls, die Zeit des Anfalls, die Häufigkeit. Und dann sind es Medikamente, die im Hirnstoffwechsel eingreifen. Das heißt, es ändert sich ja die Persönlichkeit jedes Mal mit. Ja, unser Bewegungsverhalten als Familie ist einfach irrsinnig, irrsinnig klar geworden. Wir haben das alles nicht selber verursacht und trotzdem hat es bei uns gestimmt. Tag für Tag, Wochen für Wochen, Monat für Monat. Und plötzlich erlebst du eine Zusage von oben, ganz real. Ich bin mit dir im Sturm. Bei mir kannst du abladen. Wenn ein Anker gut gelegt ist, wird er sich bei Sturm tiefer bauen. Erst unter Belastung merkst du, ob dein Fundament haltet. Wir sind tatsächlich noch nicht durch mit den ganzen Themen, aber was wir lernen dürfen, ist abzuladen am Kreuz. Und das so oft wie notwendig ist. Unser Gott kennt sich aus mit schweren Zeiten. Immer wenn die Wellen höher werden, darf ich mich daran erinnern, dass ich nicht allein da bin. Der Sohn des Höchsten, Jesus, der hat alles durchgemacht, was es an Leid gibt, der versteht uns. Der ist mit uns da. Mir hilft es ja irrsinnig, einfach zurückzuschauen auf mein Leben. Einfach zu sehen, wo Gott eingegriffen hat. Und wie viel von dem Ganzen, was am Anfang zerbrochen war, auch schon wieder ganz werden dürfen. Die vielen Dinge, vor denen er mich bewahrt hat, in dem Vertrauen will ich an seiner Hand einfach weitergehen. Das ist mein Gebetsanliegen. In der Zeit habe ich neu erfahren dürfen, in wie viele Bereiche ich einfach gesegnet bin. Ja, sicher, es sind ein paar Bereiche, die im Schieflage, aber wie viele andere gibt es, die einfach gut laufen, für die ich dankbar sein kann. Und tatsächlich dürfen wir jetzt beim Gabel gerade wieder erleben, dass es heller wird. Schaut aus, als hätten wir jetzt noch 8 Monate eine mögliche Medikamentenkombination, die langfristig dann haltet. Genau, ja, ich bin jetzt soweit am Ende. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, falls ihr nur ein bisschen Gesprächsstoff braucht. Ja. Die Frage, worauf stehst du? Gell? Wie tragfähig ist das? Und das, was ich lernen habe dürfen, man kann sich die Frage so stellen, wird es überhaupt einmal stürmisch in meinem Leben? Passiert das überhaupt einmal? Ich denke, es geht eher in die Richtung, dass man sich die Frage stellt, wann wird es stürmig? Ich will damit nicht schwarz malen, aber ich denke, ihr habt auch schon einiges erlebt. Danke für eure Aufmerksamkeit.